SWR 2 Forum. Und da sprechen wir heute über 100 Jahre Schlagzeug, wie das Drumkit die Musik verändert hat. Am Mikrofon begrüßt sie Norbert Lang. Ob laut donnernd im Hardrock, locker groovend im Funk, ob als virtuoses Soloinstrument im Jazz oder digital erweitert in der elektronischen Musik, seit das erste Schlagzeug vor 100 Jahren auf den Markt kam, hat es sich einen festen Platz in der Musikwelt erobert. Gerade an Musikschulen erfreut sich das Drumset wachsender Beliebtheit. Und dies, obwohl es oft im Schatten von Gitarre und Gesang steht und Trommler in der Vergangenheit nicht immer als vollwertige Musiker angesehen wurden. Warum ist das Rhythmusinstrument dennoch so beliebt? Wie hat sein Sound die letzten 100 Jahre geprägt? Und weshalb hat sich gerade die Kombination aus Bassdrum, Snare, Tom und Hi-Hat weltweit durchgesetzt? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Zu Gast ist der Musikwissenschaftler Professor Martin Pfleiderer von der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, Markus S. Kleiner, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Hochschule der populären Künste Berlin. Und mit dabei ist auch Robert Michler. Er ist selbst Schlagzeuger und Musikpädagoge an der Hochschule der Künste Bern. Herr Michler, in den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Schlagzeugschüler an deutschen Musikschulen verdoppelt. Auch wenn das Drumkit dennoch hinter Klavier, Gitarre, Violine oder Blockflöte rangiert. Sie lehren Schlagzeug an der Musikhochschule Bern. Beobachten Sie dieses rege Interesse auch in Ihrem Umfeld?
Ja, also es gibt nach wie vor sehr viele Studierende, die als Hauptfach Schlagzeug wählen bei uns im Studiengang. Und es wird auch so ganz selbstverständlich hingenommen, dass es sich um das Drumset handelt. Also Sie haben es eben schon angedeutet, eine Kombination aus verschiedenen Trommeln, vor allen Dingen Bass, Drum, Snare, Hi-Hat und Tom-Toms und Becken. Und das Fach Percussion fristet eher so ein Nebendasein. Man könnte ja auch denken, dass das ähnlich beliebt wäre. Und ich glaube, die Motivation ist so ein bisschen einerseits eine intrinsische. Es gibt irgendwie anscheinend ein großes Interesse an dem Instrument nach wie vor, an dieser Physikalität, dass man das wirklich schlägt und spielt und spüren kann. Und gleichzeitig auch so einen sozialen Aspekt, dass man natürlich dann relativ schnell in eine Band möchte, im Jazz wie in der Popmusik.
Herr Kleiner, Schlagzeuger müssen sich oft mit genervten Nachbarn herumschlagen. Sie haben bei Konzerten am meisten zu tragen und stehen selten im Rampenlicht. Was macht das Instrument trotzdem so attraktiv für junge Musiker?
Ich finde das total spannend, weil meine Beobachtung in den letzten Jahren in den Musikhochschulen, in denen ich unterrichte, ist, dass es immer weniger Schlagzeuger gibt und zwar ja mehr Produzenten. Also die Vorherrschaft der Produzenten ist ganz, ganz stark. Es gibt wenig Instrumentalisten, wenig Songwriter. Und ich finde es faszinierend, wenn das Schlagzeug wiederkommt, weil ich bin in der Rockmusik sozialisiert. Ohne Schlagzeug, ohne großer Schlagzeuger in der Rockmusik wäre die Rockmusik nicht gut vorangegangen. Und ich finde dieses Moment des Physischen, also dass man wirklich mit seinem ganzen Körper am Instrument, das Instrument ist ja viele, das ist ja nicht nur eins, es ist nicht eine Gitarre, es ist nicht ein Bass und so weiter, sondern man ist ganz, ganz physisch mit seinem Körper an einem großen Instrumentenensemble und das finde ich ganz großartig, um zu sehen, wie physisch, wie körperlich, wie lebendig Musik ist und deshalb freue ich mich sehr, dass es viele junge Menschen gibt, die wieder mehr Schlagzeug spielen wollen, beobachte das aber an den Hochschulen, an denen ich unterrichte, eher nicht.
Also die Produktionszahlen des Schlagzeugs, die gehen sogar ein bisschen zurück oder sind eher gleichbleibend. Also die Diagnose ist nicht so ganz klar, oder?
Ja, das ist ähnlich wie verschwindet das Solo in der Rockmusik. Man hat immer so Krisenszenarien, die man aufmacht. Irgendwas ist bedroht, irgendwas verschwindet und jetzt müssen wir alle wieder damit starten, damit es weitergeht. Also man kann auch diesen ganzen Zahlen und Diagnosen meines Erachtens nicht so vertrauen, weil das sind Konjunkturthemen, die gesetzt werden und dann eine Unruhe verschaffen sollen. Oder man sagt, Mensch, über welches Thema sprechen wir denn jetzt noch? Weil eigentlich haben wir schon alle Themen durchdiskutiert. Also die Krise hilft immer dazu, wach zu rütteln. Mensch, wir müssen an etwas arbeiten, sonst verschwindet es. Und wenn es verschwindet, dann verliert die Musik etwas.
Herr Pfleiderer, was denken Sie, wie steht es denn um das Schlagzeug?
Naja, ich habe ja eher so einen Zugang über den Jazz und da ist einfach das Schlagzeug ganz festes Bandmitglied. Das Schlagzeug gehört dazu. Ist klar, es gibt auch Gruppen, die auf Schlagzeug verzichten, die auch Perkussionsinstrumente aus anderen Weltteilen damit reinnehmen, Trommeln, Tablas. Aber doch im Hauptbereich des Jazz ist der Schlagzeuger wichtig. Und ich stelle eigentlich auch fest, dass die musikalische Entwicklung des Schlagzeugspiels immer weiter voranschreitet. Es gibt, finde ich, schon neue Stilistiken in 80er, 90er Jahren. Und ich würde mich vielleicht auch so weit sogar aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, was Spannendes in den letzten Jahrzehnten in Jazz passiert ist, ist natürlich immer auch eine Geschmacksfrage, aber für mich ist es auf dem rhythmischen Gebiet, würde ich ganz klar sagen, ungerade Metren, rhythmische Komplexität, wo man dann auch nicht mehr genau weiß, wo jetzt der Beat ist, polyrhythmische Überlagerungen, das ist das, woran Jazzmusiker nach wie vor arbeiten und was auch die Musik sehr, sehr spannend macht nach wie vor.
Die Rhythmen werden ausdifferenzierter. Herr Kleiner, ist das im Pop-Rock-Bereich auch so und vielleicht auch getrieben durch das Schlagzeug?
Also wenn mich Schlagzeuger begeistert haben in der Rockmusik, dann waren es Metal-Schlagzeuger. Das war ganz, ganz wesentlich, weil die halt große Akrobaten waren, große intensive Spieler waren. Ohne die so eine Band wie Metallica, also Lars Ulrich, als er noch schnell trommeln konnte, das ist ja schon lange vorbei. Oder Dave Lombardo von Slayer. Ja, das waren einfach große Götter am Schlagzeug, die ich fasziniert beobachtet habe. Und das spielt im Metal-Bereich immer noch eine große Rolle, etwa bei Bands wie Mayhem oder so. Das Schlagzeug im Metal ist eine Konstante, die zeigt, das ist Virtuosität. Das ist nicht nur einfach jemand, der einen Rhythmus angibt, der einen Takt angibt, der Wiederholungsschleifen baut. In der Popmusik spielt es eher weniger eine Rolle. Spannend finde ich diesen Übergang in der elektronischen Musik, wo in der elektronischen Musik auf einmal doch das Schlagzeugspielen eine neue, größere Bedeutung bekommt. Im Standard-Pop oder im Chart-Pop, naja, dann ist es sozusagen das, was man ein bisschen braucht, um Takt und Rhythmus zu machen, weil es irgendwie zum Bandgefüge gehört. Aber in der Popmusik verschwindet die Band als Größe und insofern ist es relativ belanglos und beliebig geworden in der klassischen Popmusik.
Mhm. Herr Michler, in der elektronischen Musik der Gegenwart ist ja, naja, die Gitarre und der Bass eher verschwunden, aber das Schlagzeug sieht man da ja vielleicht doch häufiger. Liegt es daran, dass dieses Instrument einfach auch vielseitiger ist?
Ja, Sie haben natürlich heute eine ganz große Anzahl von Möglichkeiten, dadurch, dass man Beats einfach aus dem Laptop oder elektronischen Geräten erzeugen kann und eben auch kombinieren kann mit dem Schlagzeug, sieht man wirklich alle Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn Sie mal eine aktuelle Popmusikerin anschauen wie Kate Tempest, dann spielt der Schlagzeuger da auf Pads, die elektronische Sounds ansteuern, aber es ist live gespielt. Gleichzeitig gibt es seit den 80er Jahren ja auch Schlagzeuger, die dann dieses Pad noch mehr integriert haben im akustischen Schlagzeug. Oder es kommen Sachen vom Sequencer, man könnte auch sagen vom Band, was jetzt nicht ganz korrekt wäre, aber es kommt quasi unveränderlich vom Band und es wird kombiniert mit dem Live-Spiel. Und heute hat man einfach eine wahnsinnige Vielfalt. Man kann eigentlich gar nicht mehr sagen, wo die hauptsächlichen Strömungen liegen. Vorhin wurde es schon richtig angedeutet, im Pop geht es eher um den oftmals einfachen Beat, der die Leute direkt erreicht, während in Subkulturen wie Metal oder auch, wenn man zu Jojo Meyer guckt, der so Club-Jungle-Musik spielt, wo man versucht, elektronische Beats oder sehr schnelle und komplexe Sachen zu spielen. Also das kann man so ganz pauschal schwierig sagen. Aber ich würde Herrn Pfleider auch zustimmen. Die hauptsächlichen inhaltlichen Neuerungen und rhythmischen Weiterentwicklungen haben tatsächlich im Jazz stattgefunden. Und im Pop oder auch in den Subkulturen vom Pop geht es eher um die Energie oder um die Aussage oder um was Exponiertes, was jetzt nicht unbedingt für den Spieler so anspruchsvoll sein muss, aber für die Band ganz, ganz wichtig ist.
Stichwort Energie oder vorhin kam auch Heavy Metal. Das Schlagzeug ist ja auch ein sehr körperliches Instrument. Also auf der Bühne verausgaben sich die Schlagzeuger wirklich und schwitzen oft als Erste. Macht das vielleicht den Reiz dieses Instruments aus?
Auf alle Fälle würde ich sagen, Körperlichkeit spielt bei Schlagzeug viel mehr eine Rolle als bei anderen Musikinstrumenten, wobei ja bei allen Instrumenten der Körper natürlich involviert ist. Aber ich denke, man muss da schon genau hinschauen und im Schlagzeug, da manifestiert sich ja auch wieder ein Rationalisierungsprozess. Zum einen Zusammenfügen von verschiedenen Perkussionskomponenten auf einen Mann, auf einen Spieler, meistens sind es ja auch Männer. Und der muss dann wiederum eine sehr, sehr starke Körperkontrolle besitzen, um diese Rhythmen dann auch als einziger Schlagzeuger umzusetzen. Also es ist ein Rationalisierungsprozess, den wir durch die ganze Musikgeschichte haben, die abendländische, dass wir jetzt Körperkontrolle und Technisierung verbinden. Auf der anderen Seite natürlich mit einem starken Körpergefühl, das dann in so Bereichen wie Heavy Metal oder Rock eine große Rolle spielt. Da geht es eben um Energie, um Aggressivität, auch um dieses Männlichkeitsbild, die Sau rauslassen und schwitzen. Wobei im Hintergrund steht immer Körperkontrolle. Wenn da einer nur rumtrommelt, also der ist schnell aus der Band draußen, der darf schwitzen, wie viel er will, es kommt nicht an.
Auch nicht im Punk.
Auch nicht im Punk, würde ich sagen. Nee. Ja. Das muss schon eine gewisse Kontrolle haben und man muss ein Instrument beherrschen und diese Herrschung, diese Kontrolle spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Mhm. Es ist ja auch so, dass in diesen Bands, wo das akustische Schlagzeug ist, es ist wirklich für die Band ganz, ganz wichtig, was für eine Energie der Schlagzeuger bringt und was für ein Groove, also was für ein Gefühl dem Musikhörer, dem Rezipienten vermittelt wird. Der hat immer eine sehr dominante Position, weil er eben den Groove hauptsächlich in der Hand hat. Natürlich macht die ganze Band den Groove, andere Instrumente gehören da auch dazu. Aber weil es eben das perkussive Instrument ist, ist es ganz, ganz entscheidend für den Klang einer Band und für das Feeling, was rüberkommt für den Hörer, welche Energie der Drummer mitbringt.
Jedes Instrument hat ja verschiedene Emotionen, die es so auslösen kann. Dennoch kann man bei jedem Instrument sagen, es gibt ja auch nur ein bestimmtes Spektrum an Emotionen, die Instrumente so antriggern können oder auslösen können. Wie kann man das denn, Herr Kleiner, beim Schlagzeug beschreiben? Was für eine emotionale Wirkung hat dieses Instrument oder zu welcher Wirkung tendiert es denn?
Es ist erstmal extrem vitalistisch. Ja, das ist so,
lass
das pure Leben walten, zeige, wie lebendig du bist, was es von dir fordert, gehe die Verbindung mit dem Instrument ein, werde zum Instrument, mach keinen Unterschied mehr zwischen Spieler und Instrument selbst. Also das ist wirklich pures Leben auf der einen Seite. Es kann aber, wenn man mal schaut, die lange Geschichte von Trommeln im Krieg, im Militär, ist es so, dass man natürlich dann versucht, das Heer zu dirigieren, in einen Takt zu bringen, auch vielleicht aggressiver zu machen, um es dann, ne, zu motivieren, besser zu kämpfen. Also natürlich kann das Schlagzeug auch durch seine Körperlichkeit, auch durch seine Intensität, auch negative Emotionen wie Aggressionen auslösen oder Aggressionen vorbereiten. Das Spannende ist ja dann in der Geschichte der Popmusik, dass es ja Ringo Starr war, der mit dem Match Grip, also eine ganz andere Form des Schlagzeugspielens überhaupt in die Popmusikwelt gebracht hat, die weggegangen ist von der, wie hält man die Schlagstöcke und so weiter im Vergleich zum Militär, ja? Wie öffnet man dadurch sozusagen das Spiel mit dem Schlagzeug und so weiter? Dass es genau darum ging in der Popmusik auch, so ein lebendiges Moment zu haben, das losgelöst ist von einer militärischen Standardisierung von Spielbarkeit. Und das finde ich ganz spannend. Also es ist das ganze Spektrum zwischen Lebendigkeit, Intensität, Lebensfreude, aber eben auch eine negative Emotion wie Aggressivität, Gewaltsamkeit und so weiter, weil das natürlich durch Schnelligkeit, durch Lautstärke, durch Intensität jeden anders triggern kann.
Zudem ja dieser Match Grip am Schlagzeug eigentlich dem so ein bisschen natürlicher ist als der Traditional Grip. Der ist ein bisschen schwieriger zu erlernen nach meinen Beobachtungen. Und er hat da für den Backbeat, also für diesen Schlag auf 2/4, der gerade in der Popmusik und Rockmusik wichtig ist, ist es einfach ein bisschen, ja, ich würde sagen, einfacher oder direkter als der Traditional Grip. Also es gibt wenig Rock-Drummer und Pop-Drummer, die noch Traditional spielen, weil es eben physikalisch nicht so angenehm ist. Also wenn man den Match-Grip hat, wo sie richtig ausholen können und den Backbeat, ja, den ganzen Song über nageln können. Insofern ist diese Physikalität, ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Und wenn man in die Geschichte zurückgeht, ist es durchaus vielfältig. Auf der einen Seite eben das, was Markus Kleiner gesagt hat, Aggressivität. Ich würde nicht sagen, immer nur Koordination spielt eine Rolle, sondern in Militärkapellen geht es einfach darum, Lärm zu machen und sich selber zu putschen, um für den Kriegseinsatz bereit zu sein. Dann haben wir aber auf der anderen Seite auch so eine Tradition, wo es um Überraschungen, um Effekte geht, um, oh, was ist das für ein Geräusch hier, die Rassel, das Becken, dieser Schlagzeugschlag. Das war einfach so ein Aufwecker. Oh, da kommt nochmal so ein Effekt dazu und verrückte Geräusche. Geräusche, die wir sonst in der europäischen Musik zum Beispiel nicht hatten. Das wäre ein Strang, der damit reinführt und das sind ja dann auch eher positive Gefühle. Und hinzu kommt dann, ist, und das ist ja, denke ich, auch für die Entstehung des Schlagzeugs jetzt entscheidend, die afroamerikanische Musik mit afrikanischen Wurzeln, wo natürlich Trommeln und Trommelmusik und Perkussionsmusik ganz unterschiedliche Gefühle ausdrücken kann. Im Mittelpunkt steht Gemeinschaft, Gemeinschaftserfahrung. Und es sind fast immer auch Ensembles, wo die Rhythmen ineinander greifen und wo die Menschen aufeinander sich abstimmen, die da Musik machen und Gesang und Rasseln und Händeklatschen kommen dann auch mit dazu. Das ist sehr stark die Gemeinschaftlichkeit. Und da finde ich es dann halt interessant, Schlagzeugset, ich hatte es ja gerade schon gesagt, reduziert diese Gemeinschaftlichkeit auf einen einzigen Menschen, der da die Schlagzeugkomponenten um sich herum schart und dann alles beherrschen muss mit 4 Gliedmaßen, was ja nicht einfach ist, was ziemlich ungewöhnlich ist und wirklich ein großes Maß an Körperkontrolle auch erfordert, was eine neue kulturhistorische Entwicklung ist. Und da würde ich sagen, was dann für Emotionen ausgedrückt wird, da ergibt sich dann auch wieder eine neue Freiheit. Also im Jazz haben wir schon ganz unterschiedliche Spielweisen, auch von sehr energetisch bis ganz weich auf dem Becken. Da ergeben sich dann neue Möglichkeiten mit diesen perkussiven Sounds, die wir zuvor halt in Europa, naja, nur bei Blaskapellen in Tanzmusik auch nur am Rande hatten.
Wenn ich da kurz einhaken darf,
Ist
ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil natürlich gibt es immer auch im Jazz auch Rock und Pop Einflüsse und Beats, aber generell ist der grundlegende Unterschied, denke ich schon, dass sie da eher eine Textur spielen, eine Klangtextur, weil eben der Klang auf dem Becken sehr viel filigraner ist und auch die Rhythmen oft komplexer und variabler sind. Müssen sie nicht sein, da sind sie aber in der Regel. Und im Pop hat man eher diese direkte Zugänglichkeit, eben den Backbeat, den Groove, man hat die maschinell geordneten Beats ab den 1980er Jahren, wo es also rhythmisch sehr, sehr genau zugeht und der Jazz lässt so ein bisschen mehr Freiheiten. Und da hat sich die Musik einfach ab den 50er, 60er Jahren zwischen Jazz und Pop doch deutlich getrennt, auch wenn sich natürlich immer auch alles gegenseitig beeinflusst, dass eben der Pop mit den Beats und vor allen Dingen dem Backbeat im Rock'n'Roll sich doch ganz anders entwickelt hat, auch von den Sounds des Schlagzeuges als der Jazz. Der Jazz hat eher die Beckensounds und die Basstrommel, die relativ hochgestimmt ist und einen Ton hat, also die gar nicht wie eine Kick klingt. Und das, denke ich, ist schon, kann man schon so sagen, dass ab den 50er, 60ern sich da der Jazz und Pop doch deutlich auf eine Art und Weise auseinanderentwickelt haben.
Also das würde ich unbedingt unterstreichen, weil ich habe so ein bisschen mitverfolgt die Geschichte Blues, Rhythm and Blues, da braucht man anfangs auch noch kein Schlagzeug. Das geht erst in den 50er Jahren richtig los, dass bei den Studioaufnahmen halt immer dann ein Schlagzeuger noch mit dabei war. Davor war das eine rhythmische Musik, die rein auf der Gitarre oder auf dem Klavier, denken Sie an Boogie Woogie, erzeugt werden konnte. Das geht in den 50er Jahren los und interessanterweise entwickelt sich ab da der Jazz dann in andere Richtungen. Zum einen, dass es leichter wird auf den Becken und dass die Akzentmöglichkeiten dann mit Snare Drum, Bass Drum auch viel vielfältiger werden und das kombiniert dann in den 60er Jahren bei Tony Williams, Elvin Jones, also ganz hohe Schlagzeugkunst, die dann nur noch wenig mit Tanzmusik oder Tanzrhythmen zu tun hat.
Ich würde jetzt gerne nochmal zurück zur Entstehung des Schlagzeugs. Das ist ja auch nicht ganz unumstritten, jetzt gerade von 100 Jahren Schlagzeug zu sprechen. Vor 100 Jahren hat eben die Ludwig Drum Company das erste Drumset als Ganzes angeboten. Das hieß Jazz-A-Rub und das bestand eben aus Bassdrum mit Pedal, einer Snare, zwei Becken und einem Woodblock. Also es war, wie gesagt, eines der ersten Drumsets, die zum Kauf angeboten wurden. Herr Pfleiderer, ist denn dieses Datum 1918 eigentlich das richtige 100 Jahre Drumset? Stimmt das überhaupt?
Naja, das ist immer ein Problem. Das erste Drumset, das zu bestimmen, das ist eine Diskussion, die oft müßig ist. Es ist ein längerer Prozess und es ist vor allem diese Anforderung gewesen an die Schlagzeughersteller, etwas herzustellen, was ein Mann bedienen kann. Es geht letztendlich, ich sag's nochmal, um Rationalisierung, nicht mehr viele Perkussionisten auf der Varieté-Bühne, sondern einer, der das spielen kann. Und das Bedürfnis entstand natürlich interessanterweise im Kontext des Jazz in New Orleans, wo dann die ersten Schlagzeuger, Baby Dodds und Sudie Singleton, dann versuchten, ihre Schlagzeugtechnik auf dieses neue Instrument natürlich auch abzustimmen. Aber hinzu kommt also eine Komponente, die hat halt 1918 noch gefehlt, nämlich die Hi-Hat, dass man quasi mit dem zweiten Fuß auch noch was machen kann. Also man kann mit dem einen Fuß eben rechts dann die Bassdrum und links kam dann das Hi-Hat dazu. Und das ist meines Wissens dann Mitte der 20er Jahre entstanden, dass man quasi das Hi-Hat öffnen kann und dann verschiedene Beckensounds dann so manipulieren kann und eben auch regelmäßig durchtreten. Dann hat man das, was man im Jazz hat auf 2 und 4, eben so einen Grundrhythmus, der dann ja auch den ganzen Jazz hindurch eigentlich erhalten blieb, mehr oder weniger. Mhm. Also ich würde eher zu 1926 tendieren, ja, habe aber nichts gegen jetzt 1918, weil Hi-Hat gehört schon dazu. Mhm. Was ist ein Schlagzeug ohne Hi-Hat? Da fehlt einfach was.
Ich finde die Vorgeschichte, bis man sagt, hey, das ist das erste Schlagzeug, das ist sozusagen ein Schlagzeug als System, das finde ich extrem spannend. Und dann hat der Martin Fleiderer sehr wichtig darauf hingewiesen. Also man reduziert, man hat nicht viele Perkussionisten, sondern man reduziert auf einen. Das hat er natürlich den Blick auf den ersten Bühnen, wo hat das stattgefunden. Wir waren in Kneipen, wir waren in Bordellen, wir waren auf Flussdampfern, kleine Bühnen. Man hatte keinen Raum, ne, aus dem Orchestergraben.
Wir sind in New Orleans, ne?
Genau. Ja. Und wir hatten keinen Raum auf der Bühne für viele Musiker. Also musste es einer sein, der war schlecht bezahlt. Und dann war es meistens, ja, das war ja das. Und dann hat er gesagt, nee, im Orchestergramm, warum brauchst du so viele? Weil das Orchester hat gemeinsam Geld bekommen. Und wenn dann viele Leute mehr sind, das brauchen wir doch gar nicht. Also wir reduzieren das. Das finde ich extrem spannend. Und dann ist es spannend, dass natürlich die Reduktion einerseits auf Männer kam. In meiner Popmusik gibt es wenige weibliche Drummerinnen. Also die Drummerin von Velvet Underground ist zum Beispiel jemand, den man da hervorheben könnte hierbei. Und auf der anderen Seite war es ja so, dass am Anfang Großteil der Drummer Afroamerikaner waren, sie waren schwarz und sie mussten etwa, schon bevor die Geschichte des Schlagzeugs losging, den hinteren Bühneneingang nehmen, wenn sie mit Benny Goodman gespielt haben. Und das ist eine Geschichte des Rassismus, der Diskriminierung, dass man sozusagen hier die Diener hat, also diese Sklavenmentalität noch hat. Also du, ne, bist hier dienstbar und musst hier etwas spielen, aber du bist nicht der, der entscheidet. Es gibt den, jetzt mal übertrieben formuliert, den weißen Herren, also den großen Star, auf den sich alles fokussiert und du machst es ihm möglich, dass er sich so präsentieren kann. Und diese Vorgeschichten finde ich extrem spannend, weil wenn man über 100 Jahre Schlagzeug spricht, fokussiert man sich eigentlich nur auf das Instrument und auf die Geschichte des Instrumentes. Aber das Instrument alleine ist erstmal vollkommen uninteressant. Das sind die sozialen und kulturellen Kontexte, in denen dieses Instrument entstanden ist und wie man sozusagen in diesen Kontexten das Instrument bespielt hat.
Und ein weiterer Kontext kommt natürlich hinzu. Also wir haben diese Entstehung in New Orleans bei Afroamerikanern, aber der Jazz ist ja die Musik, die zufällig oder nicht eben gleichzeitig mit den großen Medienrevolutionen entstanden ist. Die Schallplatte war schon da, das Radio kam kurz darauf. Musikfilm, also mit Tonfilmen war das dann Ende der 20er Jahre, da konnte man das dann auch sehen. Und die Rezeption dieses neuen Instruments weltweit, das ist echt etwas, was es in Jahrhunderten davor nicht hätte geben können. Also in Deutschland gleich nach dem Ersten Weltkrieg wurden Schlagzeuge gespielt. Zum Teil war Jazz, dieser Begriff, ein Synonym für den Schlagzeuger und das Schlagzeug, weil das einfach das Neueste war, der letzte Schrei, der da aus Amerika rüberkam. Und anfangs konnte man eben auch noch alles Mögliche damit kombinieren. Da war eben ein Schlagzeuger und ob der auf einer Zigarrenkiste getrommelt hat und dann Kuhglocken noch verwendet hat oder sonstige Instrumente, Rasseln, das war alles in diesem großen Begriff Schlagzeug subsumiert. Und ich finde dann den Prozess ganz interessant, wie das dann mit der Zeit normiert wurde auf dieses Schlagzeugset. Und da spielen natürlich dann auch die Musikhersteller eine gewisse Rolle, die dann solche Kombinationen angeboten haben, wo man dann schon so eine fertige Kombination von Trommeln und Becken kaufen konnte und dann gucken konnte, was macht man damit. Das wurde natürlich nochmal weiter modifiziert. Das ist auch ein längerer Prozess. Wenn Sie Fotos von Schlagzeugern und Schlagzeugen aus den 30er Jahren noch sehen, da hängen da noch Röhrenglocken, da ist noch eine Pauke dabei. Da gibt es ganz verschiedene Komponenten. Und irgendwie hat sich's dann durchgesetzt, dass das Schlagzeugset, wie wir es kennen, mit Bassdrum, Snaredrum, Toms und Becken und Hi-Hat, dass das eigentlich Schlagzeug genannt wird. Also der Prozess ist offen. Also ich finde das jetzt nicht nur von den Kontexten spannend, sondern auch zum einen von im Kontext der Globalisierung, aber dann auch musikalisch, wie wurde das dann standardisiert?
Okay. Herr Fleiderer, die Trommeln in der Vergangenheit wurden ja zum Teil auch verboten. Also das zeigt sich eben an den No-Drumming-Laws in den USA des 18. Jahrhunderts. Damals wurde Schwarzen das Spielen auf den Trommeln, die sie aus Afrika eben mitgebracht haben, verboten. In einem Gesetzestext heißt es damals zum Beispiel, jeder Meister, der es seinem Neger erlaubt oder duldet, dass er Trommeln spielt, soll ein Bußgeld von 10 Pfund zahlen für jeden Verstoß. Weshalb hat man damals so eine Angst vor dem afrikanischen Trommeln?
Man hatte damals einfach generell Angst vor den Afroamerikanern. Und das ist auch gut verständlich. Es waren wenige Weiße damals in den Südstaaten. Also ich weiß nicht, in manchen Landstrichen vielleicht nur 5%, 10%. Und die Mehrheit, das waren die Afroamerikaner. Und natürlich kriegen da die Weißen Angst, die auf die Schwarzen aus, ja, letztendlich kapitalistischen Gründen darauf angewiesen. Die Landwirtschaft war ja eine Riesenindustrie und die unbezahlten Arbeiter waren eben die Afroamerikaner, die versklavt waren. Die Sklaverei ist jetzt nicht was, was entstanden ist, weil die alle ganz böse waren und die anderen Völker niedermachen wollten, die Weißen, sondern das war die Grundlage der Landwirtschaft damals. Und da hatte man natürlich Angst vor Revolten. Die gab es auch in der Karibik, es gab auch in Südamerika viele Revolten, in den Südstaaten der USA erstaunlich wenige. Oder vielleicht gab es auch nur wenige Revolten, weil die Weißen auf Nummer sicher gegangen sind. Die haben versucht, die Schwarzen zu isolieren, dass die auch miteinander oft nicht kommunizieren konnten, weil die verschiedene Sprachen gesprochen haben. Und Trommeln sind halt auch laut und ein Signalinstrument. Und es gibt auch in vielen Völkern Westafrika Trommelsprachen. Da verändert man die Tonhöhe der Trommeln und kann dann quasi die Sprache nachahmen. Sprachen, die sehr stark von verschiedenen Tonhöhen wechseln, also ob ein Ton hoch oder runter geht in der Tonhöhe. Mit diesen Tonhöhenveränderungen, die ja auch bei der Spannung der Membrane der Trommels möglich sind, kann man eben die Sprache nachahmen und dann eben auch Signale senden. Davon hatten die Weißen Angst, also vor Aufständen. Deshalb wurden die unterdrückt und erstaunlicherweise in New Orleans nicht so konsequent. Es gab da Möglichkeiten zu trommeln im sogenannten Congo Square. Das war so eine Art Rummel für die Schwarzen. Die Weißen hatten ihren eigenes Vergnügungsviertel. Und da kann man schon sagen, der Congo Square ist ein Faktor, dass jetzt eben der Jazz dann in New Orleans entstanden ist und nicht in anderen Städten im Südstaaten, wo es eine ähnliche Konstellation vielleicht von den Bevölkerungsgruppen, von den Einflüssen gab.
Ich finde zwei Aspekte hier auch ganz wichtig in dem Kontext. Also einerseits ist es ja eine musikalische Subkultur gewesen, eine Sprache ohne Sprache, die die weißen Herrscher ja nicht begriffen haben, nicht verstanden haben, eine unglaubliche Angst davor hatten. Und das ist schon so eine erste Form für mich, Musik als Sozialreportage. Also was ist gerade los? Wie unterstützen wir Flüchtende? Wie organisieren wir Aufstände? Wie kommunizieren wir? Man weiß, dass wir kommunizieren, aber man weiß nicht, was passiert. Das finde ich extrem spannend. Das hat so einen Subkultur-Subversionsaspekt. Und auf der anderen Seite war dieses Gesetz inkonsequent, weil wo durften die Sklaven trommeln und tanzen auf den Sklavenschiffen. Und zwar mit einer Logik, man wollte, dass die so von ihnen verstandene Ware frisch und dynamisch bleibt, der Körper in Form bleibt. Und deshalb hat man das auf den Sklavenschiffen erlaubt, zu trommeln und zu tanzen. Und dann wiederum in Amerika selbst hat man es verboten aus genau den genannten Gründen.
Herr Fleiderer, wo wir jetzt gerade Afrika erwähnt haben, der Schlagzeuger Art Blakey beklagte sich ja mal darüber, dass viele Menschen das Schlagzeug zu oft mit Afrika in Verbindung bringen. Er wehrte sich dagegen mit den Worten, "It doesn't have a damn thing to do with Africa. Also es habe rein gar nichts mit Afrika zu tun. Woher kommt denn das Schlagzeug, wie wir es heute kennen? Ist es einfach ein globales Instrument, ein US-amerikanisches?
Ja, es kommt wie gesagt von der Marschmusik, Snare Drum, Bass Drum, Becken. Dann kommt es von diesen Effektinstrumenten, die noch dazukommen. Und natürlich hat in der rhythmischen Konzeption über den Jazz, der ja sehr, sehr einflussreich wurde im 20. Jahrhundert auf die Popmusik generell, hat es auch diese afrikanische Komponente. Und ich weiß nicht genau, warum gerade Art Blakey sich dagegen ausspricht. Vielleicht wurde er zu sehr in diese Ecke reingestellt. Das ist dann nochmal so eine andere Geschichte, dass man dann natürlich immer Afroamerikaner gesagt hat, oh ja, die haben ja den Rhythmus im Blue, die kommen aus Afrika und sowas. Und dagegen hat er sich wohl gewehrt, weil das auch eine Stereotypisierung ist, die die Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten, die auch Afroamerikaner für sich reklamiert haben, die eben so klein hält und einen immer gleich in eine Ecke stellen. Ich vermute mal das, weil eigentlich ist Art Blakey jemand, der früh aus religiösen Gründen in Westafrika war. Er ist ja Moslem und hat dann in Westafrika auch religiöse Studien betrieben und der dann auch später Platten zusammen mit Afrikanern, die dann wiederum in die USA emigriert waren, aufgenommen hat. Also er ist schon ein eher, in Anführungszeichen, afrikanischer Trommler. Da gibt es andere, die das sehr reduziert haben und wo ich zumindest jetzt keine Assoziationen mit Perkussionsensembles aus Afrika habe in deren Spiel. Aber es ist eben nichts Afrikanisches. Trommeln gibt es auf der ganzen Welt, Rhythmus gibt es auf der ganzen Welt. Und wie gesagt, man braucht auch nicht unbedingt Trommeln, um eine rhythmische Musik zu machen.
Vor allen Dingen wurde auch das Schlagzeug, das Drumset, wie wir es vorhin gesagt haben, mit Bass, Snare, Hi-Hat, Tom-Toms und Becken, wird eigentlich auch in den meisten Schulen oder auch Büchern eigentlich als amerikanische Erfindung bezeichnet. Also man grenzt das schon so ein bisschen ab. Es kommt zwar natürlich wirklich von den Trommeln und Marschbands, aber diese spezielle Kombination des Drumsets wird so meistens als amerikanische Erfindung wahrgenommen.
Und das Trommelspiel ist ja dann auch weit weniger komplex als Perkussionsensembles in Afrika zum Teil. Es ist einfach reduziert auf einen Mann. Es öffnet sich natürlich dann auch wieder, weil natürlich in den Jazzbands dann nicht nur Schlagzeug da ist, sondern es ist ein Bass da, es sind Klaviere da, Gitarren, die auch rhythmische Akzente setzen. Es ist ein Solist, der synkopiert spielen kann, Offbeats betonen kann. Also es geht so in beide Richtungen. Auf der einen Seite eine, was wenn man jetzt rein die Perkussionsinstrumente Trommeln ansieht, eher eine Reduzierung, würde ich sagen, aber dann auch eine Öffnung in der Band in neuen Ensembles zu neuen Gestaltungsmöglichkeiten hin.
Es gibt auch einige Trommler, die das so als Orchester gesehen haben, wie Elvin Jones, das Schlagzeug. Und angeblich hat der Tony Williams gesagt, dass er zum ersten Mal Elvin Jones gehört hat. Wer sind die anderen drei Schlagzeuger? Weil es für ihn so vielseitig klang, weil man eben so viele nicht nur rhythmische Möglichkeiten hat, sondern auch durch die dünnen Jazzbecken Akzente geben kann. Der Touch an den Drums ist sehr wichtig und hat sehr viel Dynamik im Jazz, seine eher akustische Musik, zumindest in den Beginn. Somit also hat man das dann auch, dass es diese Four-Way-Coordination, also aus den vier Gliedmaßen, so komplex gespielt wird, dass es den Leuten vorkommt, als wenn da mehrere Leute spielen würden.
Ich finde die Betonung gerade der Wichtigkeit der afroamerikanischen Musik, der Polyrhythmik für die Pop- und Rockmusik fundamental wichtig. Denn moderne Popmusik ist ja als Rockmusik Anfang der 50er Jahre im Schwarzwerden weißer Musik entstanden, als man den weißen Country und den schwarzen Rhythm und Blues zusammen verbunden hat und dann mit der Stimme als Instrument sozusagen das durchgerührt hat, mal ein bisschen metaphorisch beschrieben. Und dann entstand eine historisch bisher nicht gehörte Musik. Und das war extrem spannend, wie wichtig halt die afroamerikanische Musiktradition dann durchgehend durch jedes relevante Popmusikgenre sind. Und diese Tradition muss man immer wieder betonen, denn die Popmusik, die westliche Popmusikindustrie ist genau das Gegenteil. Das ist eine Musik, die verwaltet wird von weißen, vor allem Männern, die dann Musik für die große Welt machen oder zumindest für die westliche Welt. Und man vergisst dabei, wie wichtig dieser Entstehungskontext ist.
Ja, und das ist richtig. Und vor allen Dingen vergessen wir vielleicht auch, dass in den 50ern wir zwar schon Jazzmusik hatten, aber als der Pop, wenn wir davon ausgehen, dass er mit dem Rock'n'Roll entstand, das ist ja doch ein ganz großer Unterschied zur klassischen Musik war. Ich sage jetzt mal pauschal klassische Musik, wenn wir jetzt uns vorstellen, ein Dirigenten, eine expressive Time, das heißt, da geht ein Tempo nicht unbedingt durch, sondern das wird verändert und
geleitet durch den Dirigenten.
Wird angezeigt, auch, ne? Genau, durch den Dirigenten. Mhm. Und da ist natürlich die Pop- und Rockmusik, wo einer anzählt, dann ist klar, wir bewegen uns auf diesem angezählten rhythmischen Muster, mehr oder weniger genau. Das ist natürlich eine ganz andere, ich würde fast schon sagen, demokratische Form, weil man keinen Monarch hat, der vorne sagt, wie schnell gespielt wird und wie jetzt die und diese Stelle zu interpretieren sei, sondern der Beat läuft durch und die Gefühle und Interpretationen sind da dann drin. Ja.
Das Schlagzeug ist für die Klassik also gar nicht geeignet, Herr Fleiderer.
Naja, bin ich jetzt nicht Spezialist drin, aber ich würde schon auch sagen, das ist eine Sache, die es im Orchester eben im 19. Jahrhundert eher als Effektinstrument, dass man nochmal was untermalen will mit Pauken, mit Beckenschlägen. Das ist schon auch da so die Einflusslinie. Ich würde gerne nochmal auf was anderes hinweisen. Wenn man jetzt wirklich beim Schlagzeugset bleibt und sagt, entstanden im Kontext des Jazz, dann für die Popmusik wichtig geworden in den 50er Jahren. Für mich ist eigentlich nochmal ein weiterer Schlüsselmoment dann der sogenannte Funk. James Brown und das Schlagzeug, das sich da nochmal stark verändert durch eine Verlangsamung auf der einen Seite des Beats und dann eine Auffächerung, dass man jetzt nicht mehr in Achteln, sondern in Sechzehnteln gedacht hat, also doppelt so viele Möglichkeiten dann hatte auch zu akzentuieren. Und viele sagen ja auch, die Bands von James Brown, da sind alle Instrumente rhythmisch gedacht. Da spielen die Harmonien, es gibt kaum noch Harmoniewechsel, der Bass, der slappt, die Gitarre, die macht auch nur so eher Akkordgeräusche und selbst die Schreie von James Brown, könnte man sagen, da wird Vokal getrommelt, also so eine richtige Rhythmisierung und Verschlagzeugung, blödes Wort, aber der populären Musik, da darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was sich erst dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre bei James Brown, bei anderen Funkbands, bei den Meters und dann fließt das ja direkt dann auch in die Disco-Musik ein, also das ist, und in Rap natürlich. Die meistgesammelten Rap-Beats kommen natürlich von Funk, von Soul aus dieser Zeit. Das ist für mich jetzt nochmal der zentrale Moment, wo es wirklich rhythmisch wird in der Popmusik. Mhm. Und wo man sich natürlich heute auch als Popmusiker entscheiden kann, nehme ich jetzt eher die Rock'n'Roll-Rock-Tradition, ein bisschen einfacher, viel Energie, oder gehe ich in diese Differenzierung rein, die es im Funk gab und die dann später auch dazu geführt hat, dass man dann nochmal die Sechzehntel, dass man dann triolische Sechzehntel gespielt hat und das dann auch nochmal so quasi anschaffeln konnte. Das finde ich, sollte man jetzt nicht unter den Teppich kehren. Und das ist eben im Kontext sehr stark mit I'm Black and I'm Proud, ein Song von James Brown, und einer gewissen Rückbesinnung auf Afrika verbunden.
Mhm. Ein wichtiger Wendepunkt, also der Funk, James Brown und so weiter. Stimmen Sie dem überein, Herr Kleiner, oder kommen für Sie denn noch andere Wendepunkte, so in den letzten 50 Jahren, Schlagzeuggeschichte oder Rhythmusgeschichte vielleicht auch dazu?
Ja, ich finde das extrem spannend, weil Funk ist nochmal so eine Verbindungslinie zwischen den 50er Jahren und dann hin in die 70er. Und in den 70ern finde ich dann spannend, wie sehr dann wieder gerade bei Punk das Schlagzeug wieder bedeutungslos wird. Also eigentlich wird jedes Instrument bedeutungslos im Punk, ja. Und es geht wieder um das, was sozusagen im Ausgang, wenn wir schon bei den No Drumming Laws war, was hat denn die Trommeln ersetzt? Nämlich der Körper als Resonanzraum. Und man hat den Körper genutzt, so dass man die Beats und die Sounds vom, also durch das Klatschen auf den Körper, durch Schnalzen, durch, ne, mit den Wangen was zu machen und so weiter. Also mit dem ganzen Körper, mit zwei Händen und zwei Füßen den Körper klingen lässt. Und das ist ja eigentlich die Idee vom Punk gewesen dann wieder. Also diese ganze Virtuosität, dieses ganze rhythmisch Gedachte, was im Funk dann war, wieder völlig aufzulösen und zu sagen, hey, boah, darum geht's nicht. Ey, Pop, Rock, Punk, das ist nicht virtuos, das will nicht virtuos sein, das will einfach sozusagen dieses, wie Henry Miller es nennt, im Wendekreis des Krebses, das Maul voll Spucke sein in euer Gesicht, dass ihr wach werdet, dass ihr zum Tanzen gebracht werdet. Ihr sollt doch verdammt nochmal nicht nachdenken, sondern ihr sollt einfach mal euch zur Musik gehen lassen. Und wer zu viel über Musik nachdenkt, der kann zur Architektur tanzen, das ist genauso Unsinn. Und das finde ich noch ganz wichtig, dass sozusagen in dieser Schnittstelle, die bleibt dann da als Konstante, die spielt dann gerade im Hip-Hop und Rap, genau, also völlig richtig, würde ich mal den Flyer vollkommen zustimmen, immer wieder eine Rolle als Archiv und als so Bauelement, um es in die Musik einzusetzen, aber es wird auch wieder verloren von einer anderen Tradition her, die genau das Gegenteil erzeugen, wie gerade beschrieben.
Also es wird relativ breit, Herr Michler, oder? Mhm. Oder kommt da noch was anderes dazu? Vielleicht die Produktionsweisen in den 80ern?
Ja, die sind natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn wir an die Rhythmen des Funk denken, stimmt es, wir haben Triolen, wir haben geschaffelte Sechzehntel, den sogenannten Shuffle oder Halftime-Shuffle, je nachdem, wie er betont wird.
Das ist ja alles sehr komplex für Leute, die sich nicht damit auskennen, genau. Ja, aber es ist ja wahrscheinlich auch so komplex in der Musik, ne?
Ja, in der Popmusik hört man es dann immer so ein bisschen exponiert. Zum Beispiel in Toto von Rosanna hört man einen relativ komplexen Halftime-Shuffle, der aber sehr gut zugänglich ist für den Hörer.
Also und schwer zu erklären, aber leicht zum Hören.
Ja, genau. Teilweise auch schwierig zu spielen, aber eben in der Popmusik oftmals leicht zu hören. Interessant finde ich, dass die rhythmischen Schablonen sich danach nicht mehr so wahnsinnig verändert haben im Pop. Also im Jazz haben wir, wie gesagt, die Odd Meter, wir haben ganz komplexe rhythmische Überlagerungen. Und im Pop hatten wir einfach diese Schablonen, vielleicht 10, 15 Schablonen, die immer wieder durchlaufen als Grundgerüst, an denen sich die Musiker orientieren. Und witzigerweise haben dann die ersten Maschinen, die es gab, nämlich die Drum Machines, die es zwar auch schon seit den 50ern als Begleitautomaten gab, aber die als programmierbare kleine Kästen für die Öffentlichkeit quasi bezahlbar zugänglich waren, die kamen so in den 80er Jahren. Die konnten eigentlich auch nur diese Beats wiedergeben, man konnte die programmieren. Also die konnten jetzt nicht irgendwelche Rhythmen spielen, also nicht unbedingt jedenfalls, die nicht auch ein Schlagzeuger spielen. spielen konnte. Natürlich konnten sie schneller spielen und waren durchgängig, also die müdeten nicht. Aber diese kleinen Kästen, wie zum Beispiel die Roland 808, war eine ganz bekannte Maschine, hatten eben Sounds, die klangen sehr ungewöhnlich. Die sollten zwar Schlagzeug-Sounds imitieren, klangen aber eher so ein bisschen wie so Gimmicks. Und vom Rhythmischen her waren das aber ganz normale Pop-Rhythmen, sag ich mal, ja.
Aber Fleiderer, für die Gitarre, für die E-Gitarre gab es ja schon lange eigentlich sehr viele Effekte, Wah-Wah zum Beispiel und diverse Verzerreffekte, die so eingesetzt wurden in den 60er, 70er Jahren. Beim Schlagzeug fällt es einem da schon schwerer, was zu sagen. Eignete sich das Schlagzeug denn gar nicht so sehr für diese Effekte, für Filter und so weiter oder kam das einfach erst später?
Naja, den Klang des Schlagzeugs, den kann man ja schon sehr, sehr stark variieren durch Fellspannung und verschiedene Schlagtechniken. Da hat man dann zunächst mal versucht, digital dran anzuknüpfen, diese Variationsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten noch zu erweitern. Also man blieb eigentlich bei Drum-Sounds, machte sie vielleicht noch mächtiger oder metallisch oder was man eben wollte. Und ich denke mal, wichtig war da eben die MIDI-Technik dafür, dass man eben das Ganze also mit Impulsen, die dann von einem Gummipad letztendlich kamen, verschiedene Sounds ansteuern konnte. Und das wird ja heute praktiziert. Also ich habe mir mal erzählen lassen, in einem Studio wird oft nur der Impuls genommen vom Schlagzeuger und dann wird das Ganze mal mit schönen Sounds angestattet, weil die meistens nicht gut klingen, die Schlagzeuge. Und dann wird nochmal geguckt, dass man das vielleicht auch nochmal quantifiziert, weil die auch nicht so ganz gerade spielen.
Also quantifizieren heißt dann gerade machen oder wie?
Gerade macht oder wenn man
es mal unmusikalisch.
Ja, genau, man verschiebt die so ein bisschen und das ist eine Möglichkeit, wo ich mich dann auch frage, ja, ist das jetzt noch der Schlagzeuger, ist das noch das Schlagzeug oder ist das jetzt nur mal so eine Materialbasis, die man dann hinterher am Mischpult eben wunderbar in ganz neue Schlagzeugdimensionen manipulieren kann, verändern kann, neu gestalten kann. Ich will das gar nicht negativ sehen, aber die Gestaltungsmacht hat dann letztendlich der Produzent und der Schlagzeuger liefert eher ja so eine Grundlage. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Also es ist schon so, dass nach meiner Beobachtung am Anfang die verschiedenen Sounds fürs Schlagzeug waren schon eher eine Studioproduktionsgeschichte, dass man eben auch schon das Snare mit einem wahnsinnigen Hall belegt hat, wie in den 80ern. Und später kam das Ganze ja auch live. Also heute, wenn Sie Depeche Mode hören, dann ist es tatsächlich so, die nehmen nur die Impulse des Gespielten und es wird auf andere Sounds oder die werden zusammengemixt auf Sounds, dass es eben nicht nach einem normalen Schlagzeug klingt. Aber es ging eigentlich los mit der Studioproduktion, weil es am Anfang ja auch schwierig war, das überhaupt live umzusetzen. Man hat ja auch gar nicht die technischen Möglichkeiten wie heute. Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung. Meiner Meinung nach müsste es Quantisierung heißen. Das ist so ein Begriff, der ist auch in der Forschung so ein bisschen unklar zurzeit. Ich beschäftige mich damit relativ intensiv. Also Quantifizierung und Quantisierung sind alles so Begriffe, die die Forschung noch klären müsste. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr verbreitet war seit den 80ern. Seit diese Drum-Machines aufkamen, die also maschinelle Beats machen konnten, die sehr genau waren, hat man eben das Spiel sehr daran angepasst. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin auch noch gesagt haben, dass man einen nur die Sounds nimmt und es soll der menschliche Groove vorhanden sein. Und da wollte man, wenn Sie an Produktionen wie Michael Jackson und Prince denken, sollte es sehr geordnet klingen oder tat es zumindest. Und das war einfach sehr stilbildend. Und
aber da darf ich dann nochmal kurz zum Verständnis reingehen? Also das quantifizierte Spiel ist ein Spiel, das immer gleich bleibt, das immer das gleiche Tempo hält, oder? Und wenn ein Drummer dann wirklich am Drumset analog spielt, dann variiert er dann halt doch ein bisschen. Das klingt dann wieder menschlicher, oder? Wie kann man diesen Unterschied beschreiben?
Also es geht nicht nur um das globale Tempo quasi, das Tempo des Songs, sondern es geht auch um die Feinheiten, die wir im Funk ausgearbeitet haben, die zwischen den Hauptschlägen sitzen, also zwischen den Viertelnoten. Das sogenannte Micro-Timing, wie werden die gespielt? Und die sind natürlich bei den Drummern, das macht auch den Groove aus, vielleicht so ein bisschen ungenau. Wenn sie 4/16 spielen, sind die nicht ganz genau, so wie es jetzt sein müsste. Und die Maschinen konnten ja zunächst nichts anderes liefern, außer ziemlich genauer Beats, analog erzeugter Beats, später digital erzeugt. Und die Drummer haben sich ja eben wahnsinnig dran angepasst, also dass sie eben auch sehr maschinell klangen. Auch heute noch, wenn sie Questlove von The Roots hören, dann weiß man manchmal nie, ist das jetzt eine Maschine oder spielt der selbst? Das war einfach seit den 80ern eine ganz starke Strömung, dass es so diese ganz geordneten maschinellen Rhythmen gab und auch Bands wie New Order angefangen haben, das dann zu kombinieren. Da lief was vom Band, das klang auch schon wie ein Drumcomputer. Wenn sie sich Blue Monday anhören, ist das eine Sache, die kannten ein Mensch gar nicht so direkt spielen, die klingt sehr eckig und dann spielt aber jemand mit dem Pad dazu den Backbeat und da fing es an, dass diese maschinellen Beats Einzug hielten in die Popmusik, die sich eigentlich erst ab 95 mit D'Angelo Voodoo aufgelöst haben, wie ich finde, wo man angefangen hat, wieder ungenauer zu spielen, also bewusst ungenauer im Microtiming und aber trotzdem ein Groove vorhanden sein sollte, also man spielt nicht falsch, sondern man nimmt es als künstlerisches Mittel.
Das finde ich eine sehr spannende Sache, diese Wechselwirkung Mensch Maschine. Wir haben ja dann auch im Drum and Bass auch in den 90er Jahren Rhythmen, wo man denkt, oh, das ist jetzt so schnell und so komplex, das kann kein Mensch spielen. Und dann kommen die Schlagzeuge hin und nehmen das wirklich so als Ansporn. Nee, das will ich jetzt nachspielen, auch mit diesen Sounds. Und das ging dann relativ schnell, dass man auf der Bühne auch wieder Leute gesehen haben, die genau das gespielt haben. Also ich finde halt interessant bei Musik immer, gut, wir haben diese Produktionsweise, wir haben Konservenmusik, die wir heute in ganz vielen Lebenskontexten einsetzen, um uns in eine Stimmung zu versetzen, um Atmosphären zu schaffen. Aber dann bleibt doch immer wieder das Live-Konzert, die Performance, und da müssen es die Menschen bringen. Da sind wir einfach unbefriedigt, wenn dann nur eine Drummaschine steht und einer drückt auf ein Knöpfchen und dreht dann den Rest des Konzerts die Daumen. Das wollen wir nicht. Wir wollen Menschen sehen, die miteinander kommunizieren, interagieren, und das ist die Qualität für die Musik, die ja heute auch, wenn man dann quasi das ökonomische mit reinnimmt, auch sehr, sehr viel Profit abwirft. Die großen Tourneen, die großen Konzerte, die Eintrittskarten sind teuer, die Musiker verdienen da doch auch zum Teil mehr als über die Produktion und Verkauf von irgendwelchen Files oder CDs, falls jetzt überhaupt noch jemand kauft.
Da geht es ja auch so ein bisschen um die Frage, inwiefern Musik gesellschaftliche Themen widerspiegelt oder verarbeitet. Und da könnte man ja auch nochmal fragen, nach den Rhythmen, nach den Lebens- und Arbeitsrhythmen der Gegenwart, Herr Kleiner, könnte man so sagen, dass das Schlagzeug vielleicht eben auch ein Ausdrucksmittel dieser neuen Lebensrealitäten ist? Zum Beispiel eben das Stichwort Beschleunigung oder die Schnelllebigkeit unserer Gegenwart, dass das Schlagzeug vielleicht da irgendwie was Besonderes in uns auslöst. Ja.
Das ist eine spannende Frage. Es gibt ja kaum große Schlagzeugerfilme. Whiplash war jetzt 2014, der eins gezeigt hat, was musst du leisten? Perfektion. Du musst schnell sein, du musst perfekt sein, du musst den perfekten Takt suchen. Das ist eine Jazz-Geschichte. Alles, was sozusagen der Abspiel zeigt, also du musst perfekt sein. Insofern ist diese Idee, dass das Schlagzeug in dieser Form, wie es da medial repräsentiert wird, schon ein Taktgeber für eine Leistungsgesellschaft ist, die auch sehr stark mit so Themen wie Selbstoptimierung zusammenhängen. Also was muss ich tun, damit ich in möglichst bester Form in eine Gesellschaft hineinpasse, die wahnsinnig viel von mir fordert, aber ich kann eigentlich kaum alles leisten. Also das ist schon so ein Aspekt, den ich hier beim Schlagzeug durchaus, wenn man sich so einen Film wie Whiplash anschaut, wiederfinde. Und das ist ja auch interessant, das ist einer der bekanntesten Schlagzeugerfilme überhaupt. Es gibt ja kaum welche. Und dass nicht dieses Wilde, dieses Unreglementierte, dieses Freie, dieses Kreative, dieses Ausprobierende, dass das sozusagen repräsentiert wird, sondern die Perfektion eines Spiels. Ja. Und das finde ich sehr interessant. Und das spiegelt sich sozusagen hier Schlagzeug und unsere Gegenwartsgesellschaft wieder. Andererseits hat es in den 60er Jahren war es extrem wichtig in der Rockmusik, war das Schlagzeug extrem wichtig als Kritikinstrument auch am Vietnamkrieg, also eminent wichtig als politischer Einspruch gegen die Entstehungsgeschichte in den No Drumming Laws, war ja auch eine subkulturelle, eine subversive Perspektive, wo man mit dem Schlagzeug versucht hat, eine gesellschaftliche Wirklichkeit, die man erdulden musste, aber die man nicht akzeptiert hat, zu verändern. Man muss es nicht überspitzen und sagen, das Schlagzeug repräsentiert die Gesellschaft und die Entwicklung des Schlagzeugs repräsentiert die Gesellschaft, das wäre zu stark, aber wir finden immer wieder Momente, wo es eine ganz große Nähe zwischen unserer Wirklichkeit und der musikalischen Bedeutung des Schlagzeugs gibt.
Das finden Sie ja auch seit den 80er Jahren mit diesen, ich nenne die einfach mal jetzt maschinellen Beats, also Beats, die vom Drumcomputer kommen oder später am Computer einprogrammiert wurden oder eben auch vom Menschen so genau gespielt wurden, dass sie wirken wie Computerbeats. Das findet sich ja auch in Filmen zum Beispiel, wenn Sie an Tron denken, wo man auf diesem, erstmal überhaupt in so einem Raster drin ist und dann auch noch dieses Motorradrennen, wo so ganz eckig um die Ecke gefahren wird. Das ist schon sehr ähnlich auch den Beats, die damals aufgekommen sind, die es vorher definitiv so nicht gab. Und später dann die Matrix als Film, wo was dahinter steckt, wie es ja jetzt auch ist. Ich habe vorhin die rhythmischen Schablonen erwähnt, die in der Popmusik immer noch so stark sind und sich nicht geöffnet hat wie im Jazz, wo man rhythmische Freiheiten sucht, sondern es ist diese Schablone, an die sich alle halten müssen und darin darf man sich dann bewegen. Ich denke, da gibt es schon Parallelen, die man natürlich jetzt nicht überbewerten sollte, aber die vielleicht schon auch stellvertretend sind, wie sich das gesellschaftliche Leben entwickelt.
Also wenn man jetzt mal ganz weit ausholt, dann ist eigentlich das Schlagzeug wunderbar zu integrieren in so eine Geschichte der Dialektik der Moderne hin zur Rationalisierung, Schablonen, Standardisierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eröffnet das auch immer wieder neue Möglichkeiten. Auf der einen Seite eine neue Betonung von Körperlichkeit, das ist dann eher was vom letzten Jahrhundert, dass man sich quasi gegen diese Körperfeindschaft, die es vor allem in der christlichen Kultur gab, abgesetzt hat, aber um den Preis der Körperkontrolle. Also Körperlichkeit ist jetzt nicht eine völlig ungebundene, sondern im Schlagzeugspiel zeigt sich, finde ich, ziemlich gut, dass das nur über eine sehr starke Kontrolle der vier Gliedmaßen, der Koordination der vier Gliedmaßen möglich ist und natürlich auch im Zusammenspiel in der Band. Und die Band ist natürlich das, was, das war ja Ihre Eingangsfrage, junge Leute spielen nach wie vor Schlagzeug und das tun sie natürlich auch, um es dann später auch in eine Gruppe zu integrieren. Dieses selber Musik machen ist etwas, was, so hoffe ich, immer da sein wird und auch immer weitere Kreise ziehen wird, weil das ist eine Erfahrung, wo man natürlich diese Rhythmen, über die wir gerade gesprochen haben, auch auf einer anderen Ebene, auf einer kulturellen Ebene dann nachfühlen und nachleben kann. Auf der einen Seite dieser Pool der Schemata und der Koordination, auf der anderen Seite aber auch immer die Freiheiten, die man bekommt im Sound, in den Rhythmen, in der Gestaltung. Und das ist eigentlich, finde ich, nach wie vor ein wunderbares Experimentierfeld für die Menschen, diesen Kulturbereich Live-Musik. Und man braucht heute eben kaum noch Noten dafür, kann das anders lernen, muss auch nicht in Harmonien denken. Das ist was eben die populäre Musik in die Kultur gebracht hat, und da lässt sich die Zeit auch nicht mehr zurückdrehen, denke ich.
Das war das SWR2 Forum 100 Jahre Schlagzeug, wie das Drumkit die Musik verändert hat. Ich verabschiede mich von den Diskutanten. Markus S. Kleiner, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Hochschule der populären Künste Berlin. Robert Michler, Schlagzeuger und Musikpädagoge an der Hochschule der Künste Bern. Dr. Martin Pfleiderer, Professor für Musikwissenschaft, Geschichte des Jazz und der populären Musik an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.